طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alle Lob gebührt Allah, der uns erschaffen hat. Und ich bezeuge, dass es kein Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Bevor ich anfange, möchte ich mal eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und zwar, es geht darum, wie wir jetzt setzen, wie zerstreut wir setzen. Einmal war Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Reise, bevor wir jetzt zum Thema kommen. Und dann haben sie einen Ort erreicht, und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben zerstreut gesessen. Eine hier, eine andere da und eine Gruppe da und jenes und das. Dann hat er gesagt, mach das nicht! Das ist von dem Shaitan, von dem Satan. Die Engel kommen in unsere Sitzung und sie umkreisen uns mit ihren Flügeln. Und der Beste unter euch ist derjenige, der mit der Gruppe ist, nicht der weit hinten ist. Kommt vorne und macht und bildet einen einzigen Kreis, damit Allah subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeit uns schenkt und dann die Engel auch für uns fürsprechen. Und Alhamdulillah, die meisten hier sind Jugendliche, mashallah starke und so. Aber wenn es jetzt um Religion geht, ich habe Rückenschmerzen. Und jenes und da. Aber wenn es um einen Fußballmatch, der 2 Stunden dauert, und der Match war so schön, und man freut sich, wenn es eine Verlängerung gibt, und noch mehr als Verlängerung, es wäre schön, wenn sie noch ein anderes Match spielen. Es ist schön. Warum findest du das Spaß? Weil dein Herz mit diesseitigem Leben sehr verbunden ist. Dasselbe Gefühl musst du haben, wenn du Allah gedenkst. Das ist ein Zeichen für dein Glaube. Das ist ein Zeichen, dass dein Glaube gutes Niveau erreicht hat. Wenn du dich hier freust, wenn dein Herz auf einmal sich ausbreitet und wenn du dich gut fühlst, das ist ein gutes Zeichen für dich. Aber wenn es dir warm wird, es ist mir unangenehm und jenes und so, naja, die Gefahrglocken müssen bei dir funktionieren. Deswegen, das ist eine Sitzung, wo du unter der Barmherzigkeit Allahs sitzt. Allah lobt euch und lobt uns alle in dieser Zeit, weil wir für ihn sitzen, für sein Wohlgefallen, weil wir ihn gedenken, weil wir seine Worte lesen und studieren. Wallahi, die beste Sitzung, die es gibt, das ist die Sitzung, wo Allah erwähnt wird. Und deswegen reinigen wir mal unsere Herzen von dem Schmutz des diesseitigen Lebens. So viele Menschen streben nur nach Geld, nach Gelüsten, nach Begierden. Aber wer kümmert sich um seine Seele? Gerade bevor ich hier komme, habe ich auf Phoenix geguckt. Da diskutieren sie eine Podiumdiskussion von großen Wissenschaftlern, ja, Psychologen und so, sie sitzen da. Was war das Thema? Die Seele muss auf den Couch. Das heißt, die Seele braucht eine Behandlung in Deutschland. Die Seelen leiden. Und dann haben sie gesprochen über Freud und jenes und diese Philosophen und so. Und ich sage, ihr Ärmsten, ihr seid im Süden und das Thema ist im Norden. Eure Seele brauchen die Verbindung zu dem Schöpfer. Nicht leise Musik, ruhige Musik oder, weiß ich nicht, Märchen erzählen und so. Eure Seelen brauchen Allah. So viele Leute fühlen diese leere Seite, leeren Bereich in ihren Herzen. Sie fühlen sich nicht gut. Er ist psychisch krank. Er kommt nicht klar mit dem Leben. Er kann nicht weiterleben. Aber der Ärmste, der weiß nicht, leider hat er nicht die Quelle erreicht. Oder leider will er auch nicht zur Quelle gehen. Und deswegen, die Behandlung oder die Ernährung deiner Seele, wenn du deinen Herrn nicht verbeugst, wenn du Allah nicht ablehnst, haben Sie das gerade nicht darüber gelesen? Guckt mal Allahs Zeichen. Guckt mal, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gezeigt hat. Wir brauchen wirklich nicht mehr. Alles ist sichtbar. Nun, letzte Woche hatte ich das Thema in meiner Vorbereitungszeit mit einem deutschen Student, der mit mir das Fach geschrieben hat. Dann haben wir so in der Pause über Islam gesprochen. Und dann war das Thema ganz genau. Ich sage ihm, warum glaubst du doch nicht? Warum nicht? Er sagt mir, ja, ich will keine Religion haben. Ich sage ihm, das ist auch eine Religion. Wenn man keine Religion hat, das ist auch eine Religion, aber eine irregehende Religion, die viele Leute haben. Und dann habe ich ihm darüber gesprochen, über die Zeichen Allahs. Dann haben wir ja, das Thema war ja mehr im Elektrotechnikbereich. Ich sage ihm, siehst du diese Wellengleichungen, die wir haben, die Wellenlänge, siehst du diese elektromagnetischen Wellen? Aber wir glauben daran fest. Wir beweisen das sogar. Ja, und der Verlauf und alles kannst du dir das bilden und so. Siehst du das? Aber du glaubst daran fest. Ich sage ihm, aber ich sehe vieles. Ich sehe mich selber. Wie ich in den Gebärmutter war, so mikroskopisch. Und wie die Entwicklung und auf einmal bin ich ein Mensch, der begreift, der weiß und der viel weiß. Subhanallah, wer hat uns das gegeben? Wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Menschen sind nicht dankbar. Dankbarkeit. Das Höchste, was man im Glaube erreicht, dass du ein dankbarer Diener gegenüber Allah ta'ala wirst. Wenige Menschen sind dankbar. Ihr müsst wissen, das ist ein Thema für sich. Dankbarkeit. Der Shaitan, der Satan, dein Feind und mein Feind, der dich in die Irre bringt, als er vor Adam nicht niedergeworfen hat, wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagt ihm, oh Gott, lass mich lebendig. Ich werde alle Menschen, was hat er gesagt? Ich werde versuchen, dass sie klauen, dass sie töten oder dass sie mit Frauen schlafen oder Unzucht begehen, Alkohol trinken, nein, er geht zum Top. Er sagt, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Du wirst finden, ich mache sie alle, dass sie, ich werde versuchen, dass sie nicht dankbar werden. Oh, da müssen wir das unterstreichen, ha? Damit wir wissen, warum spricht er die Dankbarkeit an? Es gibt doch so viele Sünden. Ha? Er sagt, du wirst sehen. Ich werde versuchen, dass sie nicht dankbar werden. Wer ist dankbar gegenüber Allah? Wer ist dankbar gegenüber das, was Allah Ta'ala uns gegeben hat von den Gnaden? Wallahi, wenn du einen Muslim siehst oder einen Nicht-Muslim, wenn du ihn siehst und du sagst ihm, wie geht's dir? Und du siehst, dass er ein schönes Leben hat, hat ein Zuhause, hat was zu essen, was zu trinken und er meckert, dann sagt er, er ist undankbar. Er ist undankbarer Mensch. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der in Sache der Religion denjenigen sieht, der über ihn ist, der besser als er ist, und der in Sache von diesseitigem Leben denjenigen guckt, der unter ihm ist, der ist ein Dankbarer. Siehst ihr, was das heißt? Wenn es um Religion geht, ich sage, ach, ich bin zu schwach. Es wäre schön, wenn ich diesen Alim erreiche, diesen Scheich.
wie seine Religion ist, wie sein Charakter. Es wäre schön. Du guckst immer diejenigen, die besser sind als du. Und bei Dunya, bei dem diesseitigen Leben, guckst du derjenige, der leidet. Sag, oh, der hat kein, oder zum Beispiel, er hat eine behinderte Bein. Alhamdulillah, ich bin gesund. Auch wenn es dir schlecht geht, sag Alhamdulillah, weil anderen geht es noch schlimmer. Und so testet uns Allah subhanahu wa ta'ala nach unserer Dankbarkeit. Aber leider, viele Menschen vertrauen mehr auf ihre Kräfte oder auf das Materiale. Der kommt in eine Operation, er ist krank und er muss eine Operation machen. Die Ärzte sagen ihm, hey, da brauchst du keine Angst zu haben. Diese Operation ist 300%, hat 300% Erfolg. Dann geht er, oh, na gut, er ist auf einmal ruhig. Wenn er aber anderer Fall ist, dann sagen sie ihm, naja, 10%, 10% Erfolg. Er geht, ja, Rabb, oh Allah, bitte. Aha, was heißt das denn? Das heißt, dass du mehr auf das Materiale dich stützt und dass du den materialen Sachen vertraust und nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der dich beim hundertprozentigen Sicherheit sterben lässt und der dich mit einem Prozent Licht, er kann dich lebendig machen. Vertraut auf Allah und sei dankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala für jede Sache, die du besitzt. Da bist du ein guter Diener. Da heißt du ein richtiger Gläubiger. Und Schukr, dass man ein dankbarer Mensch ist, das ist mit Taten, nicht mit Mund. Dass man spricht und sagt, oh, ich danke ja Allah, ich danke Allah, dass er mir gegeben hat. Aber was tust du da? Was hat Allah Ta'ala zu David und seiner Familie gesagt? I'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiyya shakur. Oh, ihr Familie David, tut gute Werke als Dankbarkeit zu Allah. Tut! Er hat nicht gesagt, tut gute Werke als Dankbarkeit zu Allah. Wa qalil. Und wie wenig sind die dankbaren Menschen auf der Erde. Die meisten Menschen auf der Erde sind nicht dankbar. Was meint ihr dazu? Die meisten Menschen sind nicht dankbar gegenüber Allah Ta'ala. Weil sie ihre Gelüste und dem Satan gefolgt sind. Und dann sind sie in der Irre. Und deswegen dankt Allah Ta'ala, dass ihr diesen Weg gefunden habt. Dankt Allah Ta'ala, dass du Muslim bist. Dank Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir das ermöglicht hat. Und sei ein dankbarer Mensch mit deinen Taten. Ja, dass du ihn nicht verleugnest. Das ist Nummer eins. Unser Vater Ibrahim alayhi salam, der Vater der Propheten, wie hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschrieben in dem Koran? إنه كان شاكرا نعم العبد إنه أواب. Er war ein dankbarer Mensch. نعم العبد. Wie gut und wie tugendhaft ist dieser Diener über Ibrahim a.s. Nachdem er 14 Jahre alt war und er hat an einen einzigen Gott geglaubt und war Götzendienst, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen, sein Volk, seine Nation, sein Land zu verlassen. Mit seiner Frau, als er erwachsen war. Er musste das Land verlassen. Für Allah. Wohin? Für Allah. Und er hat das trotzdem gemacht. Sie wollten ihn verbrennen. Und er war trotzdem ein Dankbarer. Als Allah ta'ala ihn gerettet hat, er hat nicht gesagt, oh, jetzt habe ich die besten Stufen erreicht. Nein. Er ist immer dankbar. Er ist immer dankbar und er hat diese Dankbarkeit gezeigt. Ibrahim a.s. ist unser Vorbild und auch Vorbild aller Propheten. Und wir müssen ihn auch als Vorbild nehmen nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, liebe Brüder, du kannst nicht die Gnaden Allahs zählen. Wenn wir mal jetzt einen Taschenrechner nehmen, 1, 2, 3, wirst du niemals zählen. Niemals zu Ende zählen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr Allahs Gnaden zählt, ihr werdet das niemals zu Ende zählen. Wisst ihr warum? Guck mal, derjenige, der das verstanden hat, Imam al-Shafi'i, was hat er gesagt? Er sagt, ja Allah, wie soll ich dir für deine Gnaden danken? Und auch, dass ich dazu ermöglicht werde, dir zu danken, das ist auch eine Gnade, die Dankbarkeit braucht. Das ist jetzt ein Kreis, müssen wir mal wiederholen. Er sagt, ja Allah, wie kann ich dir danken und wie kann ich diese Dankbarkeit zu Ende erfüllen, indem meine Dankbarkeit, die ich jetzt ansage, die braucht auch eine Dankbarkeit. Dass ich dazu ermöglicht werde, dir zu danken, das ist auch eine Gnade, die auch eine Dankbarkeit braucht. Niemals, niemals wirst du das zählen. Deswegen sei ein dankbarer Diener mit deiner Taten. Wie du lebst und wie du mit anderen Menschen lebst, wie du den Glauben nimmst, damit zeigst du deine Dankbarkeit. Das ist Nummer 1. Nummer 2, inshallah ta'ala, damit ich das nicht vergesse. Morgen gibt es eine Veranstaltung hier in Neukölln. Wie heißt diese Siedlung? Diese Siedlung, die nebenan ist? Stadt und Land. Siedlung, da gibt es viele Ausländer, auch Deutsche, die miteinander leben. Und da gibt es Probleme. Ja? Und sie wollen so eine Initiative machen, dass sie so dieses Miteinander reden, das einander kennenlernen. Und sie haben mich und eine andere Dame dafür eingeladen, einen Vortrag zu halten. Und der Vortrag oder das Thema heißt Mein fremder Nachbar. Mein fremder, unter Einführungsstrichen, mein fremder Nachbar. Und ich werde inshallah ta'ala dort über den Islam sprechen. Und ich nenne ihn auch der fremde Islam. Weil klar wird dein Nachbar fremd, wenn du nicht weißt, worauf sein ganzes Leben sich basiert. Der Islam ist auch fremd, leider. Und es gibt Sachen, die man über den anderen wissen muss, damit man nicht in Konflikte kommt, damit man auch den anderen kennenlernt. Und deswegen, ich lade euch auch dafür ein. Morgen ist es um 18 Uhr, Sonnenallee 391. Für alle Informationen ist unsere Internetseite www.islamvoice.de. Und da gibt es inshallah diese Werbungsplakate mit der Zeit und die Adresse. Heute inshallah machen wir weiter mit unserer Serie oder mit unserem Kapitel, was wir durchgearbeitet haben und bearbeitet haben. Das ist Kapitel Gebot zur Bewahrung des Sunna und ihrer Sitten. Und es geht um Gehorsam gegenüber Allah und gegenüber dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Gehorsam, was versteht man darunter? Viele Leute sagen, dass sie Allah lieben und dass sie gehorsam sind. Aber wenn du ihre Taten siehst, dann merkst du, dass sie dabei nur heuchlerisch sind. Sie lügen, sie belügen sich selbst. Wenn du meinst, dass du Allah gehorchst, warum bleibst du stehend, wenn Allahs Gebot auf dich kommt? Erfülle oder Verrichte dein Gebet in richtigen Zeit. Wo ist dein Gehorsam? Wo? Aber auch der Gehorsam des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist die wichtigste Grundlage unserer Religion. Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber seinem Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Offenbarung bekommen hat, der uns das Licht gezeigt hat. Wir haben viele Ahaditen erwähnt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Nation diesen Testament gelassen hat, dass sie auf seine Methodik, auf seine Weise, auf seine Sunna, auf seine Überlieferungen festhalten müssen, dass sie danach leben müssen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wo er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, alle meine Nationen werden ins Paradies kommen, außer demjenigen, der das ablehnt. Dann wurde er gefragt, wer wird das ablehnen, ja Rasulallah? Er sagt, derjenige, der mir gehorcht, der kommt ins Paradies ein. Und derjenige, der mir nicht gehorcht, der hat es abgelehnt. Also er hat es selber gewählt. Und dann haben wir den anderen Hadith über denjenigen, der den Befehl von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Beim Essen war er. Das ist eine ganz normale Sache. Beim Essen. Und er hat mit links gegessen. Dann sagt er ihm, iss mit deiner Rechten. Er sagt ihm, ich kann nicht. Aus Hochmut. Aus Stolz. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet verrichtet. Für diese Nation, damit sie wissen und lernen, wie sie gegenüber den Befehlen und den Geboten von der Sunna und von dem Koran verhalten. Was? Seine Hand ist behindert und er konnte das nicht mehr zu seinem Mund hochbringen. Warum? Weil er Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht hat. Jetzt kommen wir zu einem anderen Beispiel, wo auch man den Gehorsam gegenüber dem Prophet sallallahu alaihi wasallam versteht. Hadith Nummer 160. An Abi Abdullah al-Nu'man ibn al-Bashir, ibn Bashir radiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أبو عبد الله بن بشير بن نعمان بن بشير النعمان بن بشير erzählt. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Haltet eure Reihen gerade beim Gebet in der Gemeinschaft. Haltet eure Reihen gerade. Sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Bei Bukhari und Muslim. Eine andere Version bei Muslim lautet: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam pflegte darauf zu achten, dass unsere Gebetsreihen gerade gehalten wurden, als ob sie einen geraden Stab darstellen, bis er sah, dass wir ihn verstanden hatten. Eines Tages war er gerade dabei, mit dem Gebet zu beginnen, als er bemerkte, dass die Brust eines der Betenden aus der Linie herausragte. Woraufhin er sagte, Allahs Diener, O Allahs Diener, haltet eure Reihen gerade, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Ich wiederhole. Abu Abdullah al-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu erzählte: Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Haltet eure Reihen gerade, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Al-Bukhari und Muslim. Eine andere Version bei Muslim lautet: Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegte darauf zu achten, dass unsere Gebetsreihen gerade gehalten wurden, als ob sie einen geraden Stab darstellte, bis er sah, dass wir ihn verstanden hatten. Eines Tages war er gerade dabei, mit dem Gebet zu beginnen, als er bemerkte, dass die Brust eines der Betenden aus der Linie herausragte, woraufhin er sagte: O Allahs Diener, haltet eure Reihen gerade, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Das ist ein Hadith in einer bestimmten Situation beim Gebet. Aber es sagt uns vieles. Es ist eine Ermahnung für diese Umma. Wenn es um Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, wenn diese Nation die Gebote von der Sunna wegwerfen und nicht mehr achten und nicht mehr danach leben, dann bekommen sie diese Ermahnung. Guckt mal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrt seine Gefährten beim Gebet, dass sie alle zusammen auf einer Reihe sein müssten oder dass die Reihen gerade werden. Das heißt, nicht einer vorne und nicht einer hinten. Und dass es nicht zwischen beiden einen leeren Platz gibt, sondern dass die Reihen, wie einer erzählt hat, ein Gefährte, er sagt, Muhammad s.a.w. kommt in der Reihe und er hält jeden von uns von seinen Schulter oder von seinem Hals. Und er macht ihn gerade. Genauso wie man die Pfeile, kennt ihr die Pfeile, womit man schießt, wenn man die gerade macht, so haben sie das beschrieben in der arabischen Sprache. So bei jedem hier, ja, so, komm, ja, stellt euch mal das vor. Es war sehr wichtig, dass die Reihe gerade werden. Oh, gucken wir mal heutzutage die Muslimen. Gucken wir mal heutzutage die Reihen der Muslimen beim Gebet. Und wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit uns gewesen wäre. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, einer der größten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist viel später gestorben. Er ist sehr alt geworden, also nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach vielen Gefährten. Er ist alt geworden. Dann haben sie ihm gesagt: Was siehst du und was lernst du in unsere Praxis der Religion, was lehnst du ab? Was findest du nicht mehr gut, wenn du unsere Zeit mit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vergleichst? Wann war das? 1925? Das war vor 1400 Jahren, gleich nach dem Sterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da haben sie ihm gesagt: Erzähl uns, du hast ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen und ihr habt zusammen gebetet und alles gemacht und so. Erzähl uns, was ist der Unterschied zwischen unserer Zeit und damaliger Zeit? Er sagt ihnen: Wallah, eine Sache lehne ich total ab. Und eine Sache ist gegen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo ihr geändert habt. Was ist? Erzähl uns. Er sagt: Ihr macht eure Reihen beim Gebet nicht gerade. Oh. Ihr macht eure Reihen nicht gerade. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Ermahnung und eine Bedrohung. Nachdem er den Gefährten das gelehrt hat: Guck mal, du musst gerade stehen. Keiner muss mit seiner Brust außer der Linie herausragen und keiner muss hinten bleiben. Alles auf eine Gerade. Nachdem sie das begriffen haben, einmal kam er rein und er wollte gerade Allahu Akbar sagen. Dann guckt er, ein Mann kommt mit seiner Brust so aus der Linie raus. Was hat er gesagt? Da stand dieser Hadith. Er sagt: Oh, ihr Allahs Diener, macht eure Reihen gerade, sonst. Guckt mal, was in der arabischen Sprache steht. أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. Sonst, was heißt Al-Maskh, wenn man von einem Mensch zu einem Tier umgewandelt wird? Verwandlung. Sonst verwandelt Allah eure Gesichter zu Tieren. Einmal hat er gesagt, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٍ, wenn manche Leute nicht damit aufhören, vor dem Imam ihre Köpfe hoch zu machen, beim Niederwerfen, der Imam hat noch nicht mal Allahu Akbar gesagt und er hat seinen Kopf hoch gemacht. Er sagt, solche Leute, ich habe Angst für sie, dass sein Kopf zu einem Kopf eines Esels umgewandelt wird. Hier war die Drohung und war die Ermahnung, wenn manche Leute nicht damit aufhören, sich von der Linie und die Reihe nicht gerade zu halten, dann wird Allah eure Gesichter verwandeln. Das ist la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Das ist die erste Bedeutung. Es gibt zwei Bedeutungen für diesen Satz. La yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Das heißt, Allah wird sonst eure Gesichter verwandeln zu Tieren. Ja? Affen oder wal'iyadu billah oder weiß ich nicht. Andere Bedeutung, أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بين قلوبكم. Sonst macht Allah Ta'ala zwischen euren Herzen nicht mehr diese Brüderschaft und diese Liebe, sondern jeder wird den anderen hassen. Und eure Herzen werden nicht mehr einig sein, wenn die Reihe nicht gerade sind. Und guckt mal, es gehört dazu, wenn die Reihe gerade sind, dieser Zusammenhalt der Muslime zusammen. Diese Nähe, diese Ordnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Hier habe ich in diesem Zusammenhang ein paar Ahaditen ausgewählt. Der erste Hadith bei Bukhari und Muslim, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn die Menschen man wissen würden, was die Belohnung für die erste Reihe und für den Adhan, dann hätten sie sich gestritten, dass sie die erste Reihe, dass sie in der ersten Reihe stehen. Damals kommen die Leute früher, damit sie die erste Reihe erreichen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er vergibt. Das ist ein Hadith bei Ibn Majah und Nasa'i ibn Khuzaima, Sahih, hat Al-Albani als Sahih gezeichnet, wo Muhammad s.a.w. gesagt hat, wo Al-Arbad ibn Sariya sagte, Kana Rasulullah s.a.w., der Prophet s.a.w. hat das immer gemacht, dass er für die erste Reihe um Vergebung bat. Extra. Er sagt, ja Allah, vergebe allen Leuten, die in der ersten Reihe sind. Und dieses Bittgebet bleibt immer ewig. Bleibt, auch für uns. Dann haben sie gesagt, er hat dreimal um Vergebung gebeten. Für die erste Reihe. Dreimal. Und für die zweite Reihe hat er zweimal um Vergebung gebetet. Und für die dritte Reihe hat er einmal um die Vergebung gebetet. Was ist mit der? Wir waren zu spät. Naja, ein bisschen Monat weg. Verpasst. Dann sei in der richtigen Zeit. Ein anderes Mal sagt Muhammad s.a.w. im Hadith Sahih, auch in Sahih Targhib und Tarhib von Albani, Sawu sufufakum, macht eure Reihen gerade, wahadu bayna manakibikum, und macht mit euren Schulter an Schulter, hadu bayna manakibikum, walinu fi aidi ikhwanikum, bei manchen, mashallah, stark sind, und sie haben breite Schulter. Er sagt, aber, sei bitte barmherzig dabei, wenn du die Schulter neben deinem Bruder machst, sei dabei bitte lieb. Nicht wie manchen, puff, bis der andere vielleicht fehlt. Oh, was war anders? Hä? Nein, so ist kein Muslim. Linu, allein, weich, sei weich gegenüber deinem Bruder, auch mit dem Fuß an Fuß. Taff, taff, bis er ihn verletzt oder ein Bruch in seinen Fuß bekommt. Es gibt leider manche, die sind zu stark und sie merken nicht, dass es ein alter Mann neben ihm steht und der macht, er sagt, ja, Mohammed sagt, Fuß an Fuß und Schulter an Schulter. Hier, taff, buff, buff.
und der bricht ihm die Knochen. Ein alter Mann, der hat damit Probleme gehabt in Marokko, in derselben Stadt, wo ich wohne. Er hatte damit Probleme, wenn er diesen Jugendlichen sieht, er flüchtet. Er geht woanders, er betet woanders. Einmal hat ihn einer im Griff gehabt. Oh, der hat ihn im Griff gehabt, also ein junger Mann, Mashallah, stark und Sunnah und so, und er hat neben ihm gebetet. Dann macht er seinen Fuß, den Mann, der entfernt seinen Fuß von ihm weg. Der andere folgt ihm, buch, aber er hält ihn nicht. Der entfernt seinen Fuß weg. Und die Füße, sein Fuß wird immer enger, dieser Abstand. Geht hier so, der andere folgt ihm, geht so, bis er die Füße zusammen hatte. Und innerhalb des Gebetes hat der alte Mann gesagt, und jetzt, er hat seinen Fuß hochgemacht, und jetzt, was war? Und jetzt, was willst du da machen? Wie ein Krieg. Du bist mein Gebet. Weich gegenüber deinem Bruder, gegenüber deinem Nachbarn, ganz weich. Und wir kommen zu dem Hadith, der diesen Punkt anspricht. Er sagt, walinu bi aidi ikhwanikum, und seid weich gegenüber euren Brüdern. Wasuddul khalal. Suddul khalal, das heißt, jedes Ort, wo eine leere Stelle gibt, macht mal zu. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي مَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَنْفِ. Er hat in einem Hadith gesagt, dasselbe, er sagt, ich sehe, wie die Shayatin, die Satane, zwischen euch rankommen, genauso wie diese kleinen Hammel. Wie die kleinen Hammel, so hat er sie beschrieben, so gehen sie zwischen euch. Dann macht mal alle gerade und nebeneinander, Fuß an Fuß. So sagte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. In einem anderen Hadith, auch Sahih, in Sahih Targhib al-Tarhib von Al-Albani. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. البراء بن عازب erzählt, محمد صلى الله عليه وسلم kommt immer in der Reihe bei jedem. Und er macht die Reihen geraden und er sagt, لا تختلفوا, streitet nicht miteinander, oder auch eure Herzen sollen nicht gegeneinander sein. Bei manchen, er betet neben einem und sein Herz gegenüber ihm ist nicht gut. Er hat es verboten. Er hat gesagt, eure Herzen, lasst nicht eure Herzen entfernt voneinander. Und dann hat er gesagt, Allah und seine Engel, sie loben diejenigen, die in der ersten Reihe beten. Sie loben diejenigen, die in der ersten Reihe beten. Ich will heute keinen Krieg haben bei der. Ja. Du sicherst, ne? Schon. Masha'Allah. Ein anderer Hadith, sahih. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata safi min tamami salah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer vor dem Gebet, er sagt, sawu sufufakum. Macht eure Reihen gerade. Weil, warum? Taswiyat al-Sufuf, dass man die Reihen gerade macht, das gehört zum Pflichtgebet. Die Ulama sagen, die Reihe gerade zu machen ist eine Sunna. Andere Ulama sagen, nein, das ist wajib. Ibn Hazm al-Andalusi sagt über diesen Hadith, der in Bukhari steht, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer vor Allahu Akbar gesagt hat, sawu sufufakum fa inna taswiyat as-saffi min iqamati as-salah. Merkt mal, min iqamati as-salah. Macht eure Reihen gerade, weil dass man die Reihen gerade macht, das gehört zu iqamati as-salah, zum Verrichten des Gebetes. Und das sagt Allah im Koran, aqimu as-salah. Verrichtet das Gebet. Und er sagt hier, dass man die Reihen gerade macht, das gehört zu Iqamat Salat. Und weil Iqamat Salat Pflicht ist, dann ist das auch Pflicht, weil das dazu gehört. Ein Wajib, was zu einem Wajib gehört, das können wir nicht trennen. Min Iqamat Salat. Deswegen ist es Wajib.
dass man die Reihen gerade macht. Wallahi, ich habe in mehreren Moscheen gebetet. Leider habe ich was erlebt. Mehrmals hier in Deutschland. Aber das kommt davon, weil die Leute weit entfernt sind von Wissen. Sie sitzen nicht, um zu lernen, um ihre Religion kennenzulernen. Wallahi, einmal, ich sage, wo bin ich da? Es war gar keiner gerade, die gerade so und so und so, jeder steht da und neben ihnen ganz leere Plätze. Und wenn das die beste Moschee ist, dann sind sie auf einer Gerade, aber so viel Abstand zwischeneinander. Und keiner macht Fuß an Fuß, obwohl Muhammad Sassim das sagt. Das hat nicht mit Madhab zu tun. Ha? Nicht, dass man sagt, nee, das ist bei Türken so, bei Ahnaf so. Es ist eine Lüge über Abu Hanifa. Wenn Abu Hanifa im Leben wäre, ha? Abu Hanifa selber hat diese Ahadithen, die Sahiha sind und die viele Ahadithen. Guckt mal, was Muhammad euch sagt. Und da brauchen wir nicht zu sagen, Malik oder Shafi'i sagt oder Ahmed. Sie haben in den Rechtsschule diese Ahadithen. Und deswegen, das ist Unwissenheit. Muss Fuß an Fuß und Schulter an Schulter. Es steht nirgendwo, dass Muhammad s.a.w. sagt jetzt, Knöchel an Knöchel. Aber er hat in der Überlieferung von Bukhari und Muslim, er sagte ihnen, macht Schulter an Schulter und Fuß an Fuß. Und Nu'man ibn Bashir hatte gesagt, und alle Gefährten haben gehorcht, bis man Schulter an Schulter gemacht hat und Knie an Knie gemacht hat und Knöchel an Knöchel gemacht hat. Guckt mal, sie waren top. Sie wollen alles ganz genau machen. Was ist dieser Knöchel? Das ist diese Knochen, was hier an der Seite vom Fuß ist. Das ist dieser Knöchel. Sie machen Knöchel an Knöchel. Bis zu diesem Niveau haben sie das gemacht. Und Muhammad s.a.w. hat gesagt, macht Fuß an Fuß. Und macht Schulter an Schulter. Und sie haben dazu gemacht, Knie an Knie. Und Knöchel an Knöchel. Die Sache ist ernst. Guckt mal, wie sie den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. In einem anderen Hadith. Guckt mal, was haben wir dann verstanden bei dem ersten Hadith? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte gerade Allahu Akbar sagen und dann hat er einen Mann gesehen, der außerhalb der Reihe ist, ja? Was hat er gemacht? Hat er Allahu Akbar gesagt? Nein. Er hat mit ihm gesprochen und mit ihnen. Deswegen ist es von der Sunna. Und das ist der Beweis. Wenn man Iqamat Salat macht, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadu an la ilaha illallah, Shadu an Iqamat Salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nicht Allahu Akbar, schnell. Nee, hat Muhammad nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Rede mit den Menschen, erinnere sie, macht eure Reihen gerade, und wenn du jemanden siehst, dann musst du ihn auf der Reihe stellen. Und das ist ein Beweis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dem Gebet gesprochen hat. Nicht, dass man sagt, es ist haram, nach Iqama zu sprechen. Muhammad s.a.w. hat gesprochen und nicht nur. Usman ibn Affan hat drei oder vier Männer dafür beauftragt, beim Gebet die Reihen hinten gerade zu machen. Und er hatte ein Stück Holz gehabt und er macht dazwischen auf dem Boden nicht Striche, er macht die Steine weg, damit er sich auf guter Platz seinen Kopf und seinen Stirn macht. Also, und er redet mit einem Mann, der zu ihm kam und er fragte ihn. Und er sagt ihm so und so und so. Und dann kamen sie. Alles klar. Die Reihen sind gerade. Okay, er sagt ihm, später sprechen wir darüber. Allahu Akbar. Also, das gehört zum Gebet, dass wir unsere Reihen gerade machen. In einem anderen Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist bei Imam Ahmed, Abu Dawud und Nasa'i ibn Khuzaima. Hadith sahih, auch bei sahih Targhib und Tarhib. Er sagte vor dem Gebet, Aqimu s-Sufuf, macht eure Reihen richtig. Wahadu bayn al-Manakib, und macht die Schultern nebeneinander. Wasuddu al-Khalal, und macht keinen leeren Platz und keine leeren Abstände zwischen euch. ولينوا بأيدي إخوانكم und seid weich gegenüber euren Brüdern. ولا تذروا فرجات للشيطان und lasst nicht leere Plätze für die Shayatin, für Satan. ومن وصل صفا وصله الله. Ich dachte auch, dass der Hadith daif ist, aber gestern, Hadith ist nicht daif. Gestern habe ich festgestellt, dass der Hadith sahih ist. Er ist bei Sahih Targhib und Tarhib, bei Al-Albani, und er ist bei Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, und Al-Albani hat das als sahih gezeichnet. وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اللَّهِ. Derjenige, der die Reihe zu Ende macht, oder zu Ende gerade macht, Allah Ta'ala macht ihn auch vollkommen. Er macht ihn auch vollkommen. Derjenige, der eine Reihe vollkommnet, Allah Ta'ala macht ihn auch vollkommen. وَمَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ اللَّهِ. Der eine Reihe abbricht, Allah bricht ihn ab. Allah bricht ihn ab. Guckt mal, wie wichtig die Reihen sind. Es ist sehr wichtig. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in einem anderen Hadith, bei Muslim, mit Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Majah, Hadith auch sahih, bei Sahih al-Targhib und Tarhib. Jabir ibn Samura erzählt, einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns raus und er sagt, wollt ihr nicht eure Reihen so gerade machen, wie die Engel das machen? Wie die Engel das machen? Dann haben sie gefragt, ja Rasulallah, und wie machen die Engel ihre Reihen gerade vor ihrem Herrn? Wie machen sie das? Dann hat er gesagt, يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلْ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفْ. Sie machen die ersten Reihen ganz voll und vollkommen und gerade. Und dann machen sie die Reihe fest. Das heißt, indem sie alle zusammen fest wie verbunden sind. So stehen die Engel vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir einen anderen Hadith. Sahih li ghayrih. Der Hadith hat einen Mangel, aber es ist sahih mit der Unterstützung von anderen Ahadithen. Deswegen sagt hier Imam Albani, sahihun li ghayrih. Es gibt andere Überlieferungen, die ihn unterstützen und ihn zum authentischen Niveau hochbringen. Hadith bei Abu Dawud, an Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Khiyarukum, die Besten unter euch, Khiyarukum alyanukum manakiba fi salah. Die Besten unter euch, die am weichsten die Schulter neben ihren Brüdern machen, beim Gebet. Der sich so weich gegenüber seinem Bruder verhält, das ist der Beste. Nicht, dass du anderes denkst, nee, ich muss tun, damit erfülle ich das. Nein, sei lieb und weich gegenüber deinem Nachbar, aber trotzdem Schulter an Schulter und Fuß an Fuß. Die Fragen, inshallah, kommen dann danach. Und dann, ich beende jetzt diese Ahaditen, dann öffne ich mal die Zeit für Fragen, wenn was Wichtiges zu diesem Thema gibt. Der Prophet ﷺ sagt, rawahu al-Hadith bei Ahmed und bei Sahih Targhib und Tarhib, er sagt, ahsinu iqamat as-sufufi fi salah. Macht die Reihen schön gerade bei dem Gebet. Also es gibt immer Bestätigungen. Und wir hören, wie Muhammad ﷺ das immer oft wiederholt hat, vor dem Gebet mit den Muslimen zu sprechen. Aisha radiallahu anha erzählt uns Hadith Hassan Sahih, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das haben wir schon vorhin gesagt, dass die Engel und Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen loben, die in den ersten Reihen beten. Ein anderer Hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer unsere Schulter berührt, wenn er unsere Reihen gerade macht. Und er sagte immer, Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalyani minkum ulul ahlami wal nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Das ist bei Sahih Muslim. Er sagt, Istawu, 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 dreimal. Istawu, 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 macht eure Reihen gerade. Immer. Bestätigung. Dreimal sagt er. Und dann sagt er, La takhtalifu. seid nicht gegeneinander, eure Herzen sollen nicht voneinander entfernt werden. Seid lieb zueinander. وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْيَنِي Diejenigen, die hinter mir beten, sie müssen nur die Erwachsenen sein, die älteren Leute und die mehr Weisheit und Wissen haben. Und dann, die hinter ihnen sind, so und so, das Niveau geht runter. Aber die hinter ihm sind, das sind diejenigen, die älteren Erwachsenen und die mehr Weisheit und Wissen und die sind damit bekannt sind. Nicht wie heutzutage, du siehst bei Tarawih-Gebet zum Beispiel in der Zeit von Ramadan, in der Zeit, wo der Imam Hilfe braucht, ja, wo er liest und auswendig so liest und hinter ihm die ganze Reihe, keiner kann Koran auswendig, die zweite Reihe auch, die dritte Reihe auch und der Mann braucht Hilfe. Oh, Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich weiß nicht mehr, was ich da sage. Aber alle sagen, was? Und da kommt eine Stimme von ganz hinten. Der Mann, der Koran auswendig hat, ist am Ende. Der ist nicht mehr zu betrachten. Der ist nicht mehr zu achten. Aber solche Leute muss man achten. Muss man ihnen extra Platz geben. Ja? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, liyaliyani, diejenigen, die hinter mir beten sollen, ulul hil ahlan, ulul nuha, diejenigen, die erwachsen, älteren und die Wissen und Weisheit besitzen. Ja? Genauso und damit, inshallah ta'ala, mit einer Geschichte aus Marrakesch, werde ich diese Sitzung heute beenden, über einen jungen Mann. Und es geht auch um die Reihen und über die Unwissenheit des Gebetes, dass die Leute unwissend sind, die hinter dem Imam beten und sie wissen nicht, wie sie reagieren in Notfällen. Manchmal der Vorbeter hat Luft losgemacht und der muss raus. Er darf nicht weiter beten. Er muss raus, er ist nicht mehr in einem reinen Zustand. Er muss raus. Dann muss er jemanden ziehen, der hinter ihm ist. Und derjenige, der ihn zieht, er muss wissen, was im Fiqh ist, was er zu machen hat. Und wenn er was vergessen hat, wie er reagiert. Und wenn er alles Mögliche. Einmal, da war ein junger Mann in Marrakesch, der hat niemals gebetet. Und er ist nur mit Frauen und Begierden und Gelüste. Und der Mann praktiziert nicht seine Religion. Und da kam eine Gruppe von den, Masha'Allah, von den Duat, sie haben ihn erinnert, komm bitte nur einmal zum Gebet. Komm, und sie haben ihn erinnert über den Jenseits und so. Dann haben sie ihn überzeugt, zur Moschee zu kommen. Die Moschee war voll. Wo hat er gebetet? Hinter dem Imam. Oder nebenan, nicht unmittelbar, sondern nebenan. Da sagt er, er erzählt selber, das ist eine wahre Geschichte. Er erzählt selber, er sagt, ich sage Allahu Akbar hinter dem Imam. Ich sehe, der Imam hat eine weiße Jillaba. Eine weiße Jillaba. Und der Imam hat Allahu Akbar, Ruku', Beugen gemacht. Und in dieser Zeit hat der Imam seine Waschung verloren. Also Luft. Und er musste raus. Beim Ruku', beim Beugen kann man nicht sehen, was da läuft. Also bei dem Beugen hat er einen Mann gezogen. Nicht der Junge, war ein anderer Mann, aber unwissender Mann. Er hat ihn gezogen. Keiner hat das gemerkt, auch der Junge hat das nicht gemerkt. Shukran Yunus. So, und er hat ihn gezogen. Und der Mann hat gesagt, Sami'a Allahu liman hamidah. Was jetzt? Der Junge sagt, oh, was ist passiert? Die Jillaba war weiß. Und jetzt ist das schwarz. Der kommt nicht mehr klar. Vor dem Beugen war Jillaba weiß. Und jetzt nach dem Beugen ist Jillaba schwarz. Dann beginnt bei ihm so Djinn und Teufel und was ist passiert? Der Mann hat sich niedergeworfen unten. Und beim Niederwerfen, alle Moschee wirft sich nieder. Beim Niederwerfen, der Mann wusste nicht, wie es weitergeht. Dann hat er gesagt, keiner sieht mich, ich gehe weg. Weil bei uns die Moscheen vorne haben eine Tür extra. Wenn der Imam seine Waschung verliert, er kann raus und waschen gehen. Dann hat er gesagt, oh, jetzt beim Niederwerfen sowieso alle sind unten, ich gehe weg. Dann ist er aufgestanden und ist weggegangen. Die Leute warten, 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 warten. Der Junge, der erzählt, er sagt, ich habe meinen Kopf so gedreht und geguckt, oh, der Imam ist nicht mehr da. Gleich denkt er, weiße Djellaba, schwarze Djellaba, verschwunden. Und dann steht er auf, oh Leute, steht auf, die Teufel haben den Imam weggenommen. Das ist die Unwissenheit, die unter den Muslimen leider, wenn sie nicht mit dem Ulama sitzen und wenn sie nicht mal ihre Religion lernen, damit nicht auf euch lustig gemacht wird und damit ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen steht, lernt eure Religion und sitzt und gibt Zeit dafür, weil derjenige, der seine Religion ehrt, Allah subhanahu wa ta'ala ehrt ihm. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Derjenige, der die Religion Allahs ehrt, das ist ein Zeichen des Gottesfurchts. Dass du ein gottesfürchtiger Mensch bist. Möge Allah uns verzeihen, unsere Sünden vergeben.